Radio 1. Hörbar Brust.
Ich wollte mich nicht verdrücken aus der DDR. Ich wollte öffentlich gehen, wenn ich gehen wollte. Also bin ich zurückgefahren, in die DDR zurück. Und das war ein schmerzlicher Moment, als ich die DDR wieder hinter die Mauer kroch. Die Mauer war fertig und ich blieb. Ja, das war schmerzlich. Ich habe das sehr bereut, weil ich wusste, die Mauer kann keine Verbesserung sein.
Herzlich willkommen zur Hörbar Brust, der Radiosendung und dem Podcast. Heute in einem etwas anderen Rahmen. Sie werden gleich hören, warum. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
In Kuba aß er mit Che Guevara und den Castro-Brüdern zu Abend. In Südafrika traf er Nelson Mandela, in Indien Indira Gandhi. Jack Lemmon zeichnete ihn, dafür zeichnete er Jack Lemmon. Billy Wilder war ein Weggefährte, Kirk Douglas versuchte erfolglos, ihm eine Rolle abzuluxen. Tom Hanks findet ihn super, Robin Williams schwärmte von ihm als Kollegen und Mensch. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen, denn der 1930 im damals ostpreußischen Tilsit geborene Armin Müller-Stahl traf in mehr als 9 Lebensjahrzehnten zahllos interessante Menschen. Bei der Zuordnung seiner Berufsbezeichnung stoßen wir schon auf die nächste Aufzählung. Weltbekannt wurde er als Schauspieler. Erst in der DDR, später auch in der Bundesrepublik und noch ein bisschen später dann in den USA. Was, wie wir wissen, alles andere als selbstverständlich ist. Müller-Stahl spielte, er schrieb und schon immer liebte er die Musik. Neben seiner Frau Gabi, die mutmaßlich zweite große Liebe seines Lebens. Auch wenn die Malerei jetzt ein wenig neidisch um die Ecke schaut, denn auch der frönt Armin Müller-Stahl lange schon regelmäßig und mit anhaltendem Erfolg. So scheint es, als würden alle Begegnungen, Situationen und Talente um die Zeit im Leben dieses Menschen konkurrieren. Und umso schöner, dass wir uns nun auch ein bisschen davon nehmen dürfen.
Herzlich willkommen, lieber Herr Müller-Stahl. Hallo.
Danke, danke.
Dieses Gespräch findet im Gegensatz zu sonstigen Gesprächen der Hörbar nicht im Studio statt, sondern in Ihrem Haus an der Ostsee. Ich durfte Sie hier durch den Kontakt einer Freundin begleiten oder beziehungsweise besuchen. Vielen Dank an dieser Stelle an Annette Schneider. Dieses Ostseehaus, würden Sie sagen, dass das Ihre Heimat geworden ist?
Ja, ich bin jetzt am längsten hier. Heimat ist für mich ein Wort, was keine große Bedeutung mehr für mich hat, weil ich habe viele Heimaten in meinem Leben gehabt. Und das war Ostpreußen, der Beginn meines Lebens. Das ist Amerika, da bin ich, wir sind auch Amerikaner. Wir leben dort auch, Pacific Palisades, 5 Minuten von Thomas Mann Haus entfernt, 3 Minuten von der Feuchtwickervilla. Und das ist auch eine Heimat geworden. Also ich würde sagen, ich bin angekommen an vielen Stellen.
Ist denn Heimat ein Gefühl demnach und ein Ort, kann man das sagen? Ist es beides?
Es ist ein Gefühl in erster Linie. Und es sind Orte, nicht ein Ort.
Ja, es sind Orte, genau. Dieses Haus hier ist am Anfang ja, wenn ich das richtig verstehe, eine Art Kompromiss gewesen. Sie wollten im Münchner Umland wohnen. Das war sehr, sehr teuer und plötzlich war, also korrigieren Sie mich gerne, falls ich das falsch gelesen habe. Und dieser Ort, der ist eher zufällig ins Spiel gekommen. Das Haus war frei und dann sind Sie hierher gezogen.
Ja, das ist nicht ganz richtig, weil wir hatten also in München, bei München, schon ein Haus in Greiner uns ausgesucht. Eine Möglichkeit, die, glaube ich, auch gepasst hätte, denn ich habe meine ersten Arbeiten, Filmarbeiten, alle um München herum gemacht. Aber das war ein sehr faschistischer Immobilienfritze, der uns da begleitete, der war sehr unangenehm. Und da sagte ich zu meiner Frau, lass uns doch quer durch Deutschland fahren Und dann landeten wir hier oben an der Ostsee. Und als wir dieses Haus hier dann hatten, habe ich meine Ahnentafel dorthin gehängt und habe festgestellt, dass meine Verwandtschaft, ab Großmutter wird's adelig, die von Hakens, dieser ganze baltische Adel um die Ostsee herum gewohnt hat. Ich bin also, wie Biermann sagte, ein in die Heimat Vertriebener. Also merkwürdigerweise, uns wurde das erst bewusst, als wir dieses Haus bezogen, dass meine Verwandtschaft hier schon gelebt hat.
Hier ist viel Platz, auf jeden Fall genug Platz, um zu malen. Das ist seit langem schon bekannt. Ich glaube, mit 70 haben Sie öffentlich gemacht, dass Sie immer schon gemalt haben. Sie haben mit 70, glaube ich, Ihre erste Ausstellung im Filmmuseum Potsdam gehabt, noch ohne Ausstellungskatalog. Und die Leute waren von Anfang an begeistert.
Also gemalt habe ich eigentlich länger als die Schauspielerei. Ich habe immer gemalt, schon als ich komme aus einer Familie, die war sehr künstlerisch. Sie hat musiziert, sie hat gemalt. Meine Mutter war eine glänzende Malerin, meine Großmutter ohnehin.
Ihre Großmutter hat Sie angehalten, schnell zu zeichnen. Machen Sie das? Beherzigen Sie das bis heute?
Ja, sehr, weil ich finde, die Malerei kommt von mir, von der Zeichnung her. Ich gucke mir auch immer wieder Maler an, ob sie zeichnen können. Weil Zeichnen ist wie die Handschrift, wiedererkennbar. Ja. Sie sehen Zeichnung von Rembrandt, die erkennen Sie wieder. Also er ist auch sehr modern in seinen Zeichnungen. Das ist für mich überhaupt einer der großen Vorbilder in der Malerei, die ich habe.
Wenn Sie loslegen mit einem Bild, wissen Sie dann immer schon, wohin es geht?
Nicht immer. Manchmal ist der Zufall eine große Kraft. Ich stelle auch manchmal ein Bild, was ich angefangen habe, in die Ecke und vergesse es dann im Laufe der Zeit, weil ich andere Arbeiten mache. Und irgendwann hole ich sie davor und denke mir, komisch, es hat hier gestanden und ist fertig geworden, ohne dass ich mich darum weiter beschäftigen musste.
Und wenn Sie da ein Bild finden, das Sie auch mal abgestellt haben und das noch nicht fertig ist, ist es komisch, ein Bild, das an einem Tag vielleicht vor 2 Monaten entstanden ist, an einem Dienstag 2 Monate später weiterzumalen?
Das ist überhaupt nicht komisch, weil das ist Handwerk. Sie haben sich verändert in diesen 14 Tagen vielleicht. Und sie sehen anders und plötzlich kommt da Abstraktion dazu, die sie nicht vorhatten. Mhm. Also sie verändern, der Geschmack verändert sich auch. Also es ist eine Bewegung, die nicht aufhört. Das ist wie in der Schauspielerei nebenbei gesagt. Das hat große Ähnlichkeiten. Künstlerische Arbeit hat immer Ähnlichkeiten.
Dann freue ich mich, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, all diese Künste auch nebeneinander in unserem Gespräch auftauchen lassen zu können. Dieses Gespräch hier ist so ähnlich wie eine Leinwand. Wir schauen mal, was passiert. Mal gucken, was wir in dieser Gesprächszeit gemeinsam malen. Und jetzt kommt ja noch die Musik dazu, die Sie ausgesucht haben. Ich habe sie in eine Reihenfolge gesetzt, von der ich nicht weiß, ob Sie damit einverstanden sind. Wir probieren es einfach mal. Es waren 2 Königskinder. Wenn Sie dieses Lied hören, wie ordnen Sie das in Ihrem Leben ein?
Das ist ein Film. Der Film Königskinder wurde gedreht in der Zeit, als die Mauer gebaut wurde. Am 13. August. Ich war in Stuttgart und da ist davor der Film Flucht aus der Hölle gelaufen. Und ich kriegte Angebote von Staute, der den Film gesehen hatte, die Flucht aus der Hölle nämlich. Das war der erste längere Fernsehfilm der DDR. Hier im Westen war es Soweit die Füße tragen, der erste Film. Und ich erinnere mich, dass Uli Thein, ein Kollege von mir, mir geschrieben hatte oder mir mitteilen ließ, wenn du nicht zurückkommen willst, ich habe Verständnis dafür, es ist sehr kalt hier. Und ich wollte aber den Film nicht und nicht die Kollegen und auch mich da nicht verleugnen. Denn ich wollte mich nicht verdrücken aus der DDR. Ich wollte öffentlich gehen, wenn ich gehen wollte. Also bin ich zurückgefahren, in die DDR zurück. Und das war ein schmerzlicher Moment, als ich die DDR wieder hinter die Mauer kroch. Die Mauer war fertig und ich blieb.
Haben Sie es in dem Moment kurz bereut, weil Sie sagten, schmerzlich?
Ja, das war schmerzlich. Ich habe das sehr bereut, weil ich wusste, die Mauer kann keine Verbesserung sein. Aber ich würde natürlich begonnen haben, viel lieber mit der Musik von Der Mond ist aufgegangen.
Gut.
Aus irgendeinem Grunde ist die Musik mir deswegen nahe. Am Vorabend zum 1. September 1939, zum ersten Tag des Krieges, haben wir zu Hause dieses Lied gesungen. Und mein Vater, ich war 8 Jahre, guckte ich an, der hatte Tränen in den Augen. Bis dahin glaubte ich immer, dass Erwachsene nicht weinen. Mhm. Ich dachte nur, Kinder weinen, Erwachsene tun das nicht. Am nächsten Tag haben wir meinen Vater abgeliefert in der Kaserne. Er wurde eingezogen in den Krieg, aus dem er nicht mehr zurückkam. Wir haben immer auf meinen Vater gewartet, besonders meine Mutter. 25 Jahre später, so lange hat meine Mutter gewartet, haben wir gehört, dass er begraben ist, dort, wo die Müllhalde ist, in Schönberg.
Ist das dieses Schönberg hier?
Ja.
Ich bin dran vorbeigefahren.
Da war er auf dem Wege zu unserem Verabredungspunkt. Der war bei Rostock in Gorsdorf.
Er wollte desertieren.
Genau. Und als Deserteur, so nehme ich an, es lässt meine Fantasie nicht anders zu, ist er erschossen worden und dort begraben. Und dann hat meine Frau und ich ihn mal aufgesucht, also diese Grabesstelle, dieses Massengrab, wo er begraben ist, und guckten da so rauf auf diese Fläche. In dem Moment, und das glaubt kein Mensch, spielte der Organist in der Kirche, der Mond ist aufgegangen. Es hatte eine merkwürdige Doppelung.
Ja.
Und meine Frau hat das genauso empfunden wie ich. Ein merkwürdiger Zusammentreffen
Ja.
mit meinem Vater, der verschwunden ist, 25 Jahre. Also dieses Lied hat ja merkwürdigerweise auch Helmut Schmidt sehr bedient. Die letzte Strophe nämlich, so legt euch denn ihr Brüder in Gottes Namen nieder, kalt ist der Abend auch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbar auch. Helmut Schmidt sagte, dieses Lied hat ihn politisch sein ganzes Leben begleitet und er habe sich danach gerichtet.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar.
Die Hörbar kommt heute aus dem Zuhause von Armin Müller-Stahl, der mir gegenüber sitzt. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, 2 Menschen in Ihrem Leben zurückzuholen, für eine Stunde, die wieder leben könnten, die Sie lange schon verloren haben oder erst seit kurzem, wer wäre das?
Mutter, auch Vater, weil beide haben sehr enttäuschende Leben gehabt. Nicht enttäuschende, sondern schwere Leben gehabt, besonders meine Mutter.
Ihre Mutter hat 5 Kinder zur Welt gebracht?
5 Kinder zur Welt gebracht. Sie hat die Oktoberrevolution in St. Petersburg erleben müssen. Mein Großvater war in St. Petersburg Pfarrer. Sie sprach Russisch fließend. Sie sprach 5 Sprachen relativ fließend. Sie wurde meine Russischlehrerin auch in der Schule. Es war ein Fehler. Ich habe diese Chance ausgenutzt, bei ihr nicht lernen zu müssen. Fehler rückwärts gedacht. Schade. Die würde ich gerne zurück ins Leben holen, weil ich sie sehr geliebt habe. Es gibt immer Menschen, die man, glaube ich, länger gehabt hätte hier auf der Erde.
Ja.
Ja.
Auch Ihr Vater hat nicht lange gelebt, er ist 46 Jahre alt geworden.
46,
Sie sind jetzt doppelt so alt wie Ihr Vater, als er ist. Das ist ein komisches Gefühl, oder? Dass man älter sein kann als seine Eltern, wenn man sich das vorstellt.
Ja, ja, das ist ein Gedanke, der mir nicht so schwer fällt, weil darüber denke ich nicht nach. Nachdenke ich über die vielen Erlebnisse, die meine Mutter gehabt hat, besonders in St. Petersburg, in der schweren Zeit. Sie war immer allein in einer großen Wohnung. Mein Großvater unterrichtete da im Smolny, da wo Lenin seine großen Reden gehalten hat. Es gibt auch Fotos davon. Und ich denke darüber nach, sie hatte ein schweres Leben. Ich würde ihr gerne noch mal eine angenehmere Zeit hier auf dem Planeten wünschen und dazu würde ich gerne helfen.
Haben Sie das Gefühl, dass da, wo wir jetzt stehen, dass angenehme Zeiten vor uns liegen?
Nein, das habe ich leider überhaupt nicht. Denn wir leben in einer sehr, sehr düsteren Zeit, wie wir alle wissen. Und die Aussicht, dass es besser werden könnte, fällt immerhin schwer. Ich denke darüber nach, über meinen Freund Barry Levinson, also einen Regisseur, der Good Morning Vietnam gedreht hat, und meinen Freund Robin Williams, der mich eigentlich als Lehrer haben wollte. Wir drehten also Jakob der Lügner. Und da kam er nach einer Szene zu mir und sagte, kannst du mir mal sagen, wie das war? Ich sagte, du bist der Star des Films, da ist der Regisseur, ich werde mich hüten, dir zu sagen, wie es war. Am zweiten Tag kam er wieder zu mir und auch am dritten und ich merkte, er meint es ernst. Und dann habe ich ihm gesagt, weil er ein genialer Improvisateur wäre, wäre er Maler gewesen, dann würde es nicht hier in den Finger gehen über den Gehirn, wäre der Pinsel direkt hier aus der Stirn kommen. Ein Improvisateur von Gottes Größe. Jedenfalls, dann habe ich ihm gesagt, try a very simple one. Weil er immer komisch war, immer dabei.
Ja, das stimmt.
Ganz simpel. Und das hat er dann gemacht und ich habe eine wunderbare Shakespeare-Biografie-Sammlung zu Hause. Und da hat er mir reingeschrieben, you taught me to be very simple. Und die hole ich auch mal hier irgendwie zurück, aber die ist immer noch in Amerika. Und ich denke auch an das Lied What a Wonderful World.
Das hören wir jetzt auch, das haben Sie sich ausgesucht. Das passt sehr, sehr gut. What a Wonderful World von Louis Armstrong.
Und da sehen Sie in dem Krieg, im Film, im Vietnamkrieg, die Bomben, die einschlagen. Und dann kommt What a Wonderful World. Das hat natürlich, wie gesagt, war ein großer Moment, als ich den Film sah. Und das Komische war, ich sehe den Film und ich kannte Barry Levinson noch nicht. Und ich sagte zu meinem Sohn, mit dem würde ich gerne mal arbeiten, mit diesem Regisseur. Zwei Tage später kriegte ich einen Brief von ihm. Er würde gerne mit mir sprechen. Ist eine merkwürdige Begegnung. Da gibt es viele, viele Merkwürdigkeiten im Leben. Und manchmal wird auch ein Mut, den man gehabt hat im Leben, belohnt.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Armin Müller-Stahl ist heute zu Gast in der Hörbarust. Das Wort Zufall tauchte schon auf und auf jeden Fall so Zeichen. Sie haben gerade eben von, das war ja sowas wie ein Zeichen, Sie bekamen zwei Tage später den Brief. Oder dass Sie das Lied gehört haben, als Sie am Grab Ihres Vaters waren. Es gibt diese Ja, man kann es weiterhin Zufälle nennen. Was haben Sie in Ihrem Leben von der Idee eines Gottes gehalten?
Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen. Mein Großvater war Pfarrer. Es wurden Lieder gesungen wie so, nimm denn meine Hände, befiehl du deine Wege. Also diese Lieder alle. Und die Mutter hat jeden Abend mit uns gesungen, breit aus die Flügel beide und müde bin ich, geh zur Ruhe. Und da gehörten dann auch weitere Lieder wie Löwelieder oder Der Mond ist aufgegangen oder auch mal einige Lieder aus der Winterreise. Meine Mutter spielte sehr gut Klavier, konnte gut begleiten.
Darf ich ganz kurz was zwischenfragen? Haben Sie all diese Texte verinnerlichen können? Weil es ist ja oft so, dass man als Kind, das sind ja durchaus anspruchsvolle Texte auch teilweise, gerade kirchliche Lieder. Konnten Sie das für sich übersetzen alles immer?
Nein, konnte ich überhaupt nicht, denn er konnte sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Dieser Text, habe ich immer gedacht, er hält sich Sofas, auf denen man sitzen kann. Er wird sich so verhalten. Und ich habe also unmöglich das zusammengekriegt. Das waren für mich fremde Vokabeln als. Und das hat mich überhaupt nicht gestört. Die Melodie war es, die mich über diese Textstellen getrieben hat.
Ja. Und was war nun mit Gott? Haben Sie den gefürchtet, weil man ihm dankte, dass man Essen auf dem Tisch hatte? Oder haben Sie zu ihm gebetet, weil Sie wussten, das sollen Sie machen, bevor Sie schlafen müssen? Oder kam das aus einem inneren Wunsch heraus, mit Gott, jemandem wie Gott zu sprechen?
Also da ich ja aufgewachsen bin in diesem christlichen Haus, Großvater Pfarrer, war Gott eine unbekannte Größe, die immer irgendwie dabei war.
Wie haben Sie sich denn vorgestellt?
Den Gott hatte ich mir vorgestellt, wie man sich eine große Figur vorstellt, die die Hände über uns hält. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an dein seliges Ende. Also diese Texte haben mich da auch begleitet. Und dann habe ich aber Gott mir nicht mehr vorstellen können, je älter ich wurde. Und ich wurde gottlos in meinem Leben. Lange Zeit habe ich ihn nicht mehr mir vorstellen mögen, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das Wort Unendlichkeit, was mich dann sehr beschäftigt hatte, das Wort Unendlichkeit, es war für mich unvorstellbar, unendlich. Alles muss ein Ende haben. Und unendlich, dieses Wort hat in der Realität keine Bedeutung, denn es gibt es nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dafür sollte einer verantwortlich sein, für unendlich. Ich habe das auch in meinem Buch Hanna beschrieben.
Ich finde es interessant, dass Sie an dem Wort Unendlichkeit ihm sozusagen die Gefolgschaft kündigen und nicht schon bei der Vorstellung, dass zahlreiche Kinder ihm eigentlich die Hände reichen müssen, wenn er nach diesen Händen greift, um uns durch unser Leben zu führen. Kinder versuchen sich ja vorzustellen, wie das dann wirklich ist. Wie viele Hände muss ein Gott haben, wenn er zigtausend Kinderhände führen kann? Haben Sie sich diese Fragen nie gestellt?
Jetzt stelle ich mir folgende Frage. Ja. Wenn ich hier also die Natur beobachte und ich sehe den Frühling, was der an fantasievollen Pflanzen erfindet. Was jedes Blatt ist eine Kunst für sich. Was an kleinen Tieren, die Fruchtfliegen, die plötzlich da sind, die rennen können auf dem Tisch und fliegen können. Dieses Wunder der Natur bringt mich wieder näher zu ihm. Und ich sage, es muss eine Kraft geben, die diese Fantasie aufgebracht hat und alles hat eine Logik. Ohne Logik kann es nicht funktionieren. Alles greift ineinander. Und diese Vorstellung hat mich wieder näher gebracht zu irgendetwas, was eine Kraft hat, die unser Leben begleitet oder verschönt. Und was die Natur angeht, unglaublich bereichert uns Menschen. Also da bin ich wieder näher dran im Alter.
Zu der wir ja auch gehören, diese Natur. Also vielleicht unterhalten sich Fruchtfliegen über uns und sagen, hey, das sind doch echt schlaue Leute. Guck doch mal, was Gott oder diese Kraft da gemacht hat, diese
Menschen.
Ja, und
vielleicht sind sie klüger als wir in gewisser Weise. Also das sind so Dinge, die, wenn ich ihren kleinen Hund hier sehe, wie der neugierig alles begucken will, und dann kann ich nur sagen, was geht in dem kleinen Kopf vor? Da geht wahrscheinlich viel mehr vor, als wir glauben, dass es vorgeht. Weil wir glauben, das ist ja die Arroganz des Menschen, er glaubt, er ist die Krone der Schöpfung. Na, da sind wir nicht.
Nein, ich habe das gestern, als ich hierher gefahren bin, Richtung Ostsee, aus Berlin kommend, habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Fotos gemacht, musste ich, vom Himmel, von den Wolken. Die wie, also ich habe gedacht, jeder Blick war eigentlich wie ein Gemälde. Und vielleicht ist das alles, was man von Religionen jedweder Art erwarten sollte, dass Menschen Respekt entwickeln, Punkt 1, und zweitens eine Art von Demut dieser Schönheit, die uns umgibt, gegenüber. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht muss Religion gar nicht noch tiefer gehen, weil wir sehen ja auch, dass Religion überall auf der Welt auch sich so oft gegen Menschen richtet und Menschen unterdrückt.
Religion ist, es wurde noch nie so viel herumgeballert in der Welt und geschossen, wegen der Religion, wegen der verschiedenen Götter, die jeder hat. Also das ist wieder die Beschränktheit der Menschheit.
Leider.
Die unglaubliche Beschränktheit.
So, Sie haben Musik mitgebracht. Chan Chan vom Buena Vista Social Club. Jetzt springen wir natürlich biografisch schon. Wir springen wieder an den Anfang der 60er Jahre. Sie waren zweimal auf Kuba. Sie haben da zweimal gedreht. Beim ersten Mal haben Sie, das habe ich vorhin schon angedeutet, die, ich weiß jetzt nicht, ob Ehre gehabt, aber zumindest sind das ja sehr besondere Menschen für die Weltgeschichte. Sie haben mit den Castro-Brüdern und mit Che Guevara zu Abend gegessen in einer Villa eines ehemaligen, was war das, ein
Zuckermilliardär.
Zuckermilliardär.
Der nach Miami abgehauen. Also beim ersten, das war 61, war es kein Film, den wir gedreht haben, sondern wir haben die 5 Patronenhülsen dort vorgezogen.
Ah, okay.
Und sie sagten, sie werden, also Fidel Castro und Che Guevara, der damals Industrieminister war in Kuba, und Dorticus und Raul Castro, wenn Ihnen der Film gefallen hat, werden Sie es zeigen. Wenn er Ihnen nicht gefallen hat, verschwinden Sie sofort. Er hat Ihnen gefallen, Sie kamen auf die Bühne, dieser Film war genau in Ihrem Geschmack und Sie haben uns in diese Villa eingeladen. Wir tranken noch verschiedene Daiquiris, so hießen diese schönen Getränke, die es da gab. Unser Fahrer war schon sehr besoffen. Wir stiegen dann ein in das Auto von Fidel und wurden gefahren zur Villa. Er fuhr in Schlangenlinien und wurde festgehalten durch einen Verkehrspolizisten. Die haben sehr schnell Spanisch gesprochen und wir haben es anschließend übersetzen lassen, was das Gespräch bedeutet hatte. Der Polizist hat gesagt, er möchte doch bitte geradeaus fahren, nicht in Schlangenlinie. Es würde den übrigen Verkehr behindern. Daraufhin sagte wieder der Fahrer, das würde er gerne tun, aber er könne es nicht, weil er besoffen ist. Dann wiederum der Polizist, entschuldigen Sie bitte. Und wir fuhren also weiter. Er hatte natürlich erkannt, dass dieser Wagen zu Fidel gehört. Und dann waren wir in der Villa und eine unglaubliche Villa mit großem Geschmack. Da hat sich Che Guevara und Raul Castro, die beiden haben sich über den Geschmack des Architekten unterhalten. Raul fand das überhaupt nicht interessant. Er sagte, der hatte nur Geld, keinen Geschmack. Che Guevara sagte, du hast keine Ahnung von reichen Leuten. Ich komme aus diesem Familie.
Genau, stimmt.
Ich weiß es, der hatte großen Geschmack. Es waren 2 Pools dort, eins mit Meerwasser, eins mit Süßwasser. Und Fidel, der machte Konservenbüchsen auf und klatschte den Inhalt auf Pappteller. Und am nächsten Morgen aßen wir das und wir fanden das alles ungeheuer nah und es war überhaupt nicht arrogant oder weit weg von uns. Es war so nah. Ich weiß nur, dass die Schauspielerin, als sie Che Guevara sahen, mit seinen Augen, die fielen ja, alle
na klar, na klar.
Vor Begeisterung, weil der natürlich ein ungeheures Charisma bestrahlte. Dann hat uns Fidel eingeladen nach Playa Girón, das ist die Schweinebucht, sagte, ich stand hier, als die Amerikaner kamen und Kuba wieder zurückerobern wollten. Kennedy saß in einem Schreibtisch, erinnere ich mich. Und ich hatte zum Fidel einen besonderen Kontakt. Das hat sich dann im nächsten Jahr noch bewiesen, als ich dann mit einem Film rüberkam.
Ja.
Das war dann 62, Oktober 62.
Aber das war eine harte Zeit. Das war eine Zeit, in der
Die Kuba-Krise.
Und man wirklich dachte, vielleicht so eine kleine Parallele zu dem, was geschah. So ging es vielen. Mir ging es auf jeden Fall so, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Ich habe es für möglich gehalten, dass es innerhalb kürzester Zeit zum Einsatz nuklearer Waffen kommt. Und sie standen damals, die Welt stand am Rande eines Atomkriegs.
Naja, das haben wir fest angenommen, denn das Gerücht, es waren 3 Filmteams in Kuba. Ein französisches, ein russisches und ein deutsches. Und wir drehten Preludio 11, hieß der Film. Und wir erklärten uns den Atomkrieg so, dass an diesem schwarzen Freitag sollte die Atombombe fallen. Und die Bombe wird explodieren, einen halben Kilometer über dem Boden. Dann kommt diese heiße Wolke, die auf den Boden kommt und über Kuba fliegt in rasanter Geschwindigkeit und die Insel ist gewesen. Gibt es nicht mehr danach. Es wird der kürzeste Tod, den es gibt. So haben wir uns Mut eingeredet, denn wir erwarteten tatsächlich diese heiße Wolke, die uns erwischen wird. Die Russen waren besoffen, die Deutschen wollten weg und die Franzosen wollten kämpfen. Und ich saß mit den Russen zusammen, ich war auch besoffen. Jedenfalls ging ich dann in mein Zimmer, besoffen wie ich war, und schrieb ein Poem, ein großes. Und als es fertig war, dachte ich, jetzt habe ich Shakespeare geschlagen. Das kann nicht besser sein. Am nächsten Morgen wachte ich tatsächlich auf. Ich stellte fest, ich lebe noch. Die Bombe ist nicht gefallen. Ich guckte mir mein Poem an und dachte, mein Gott, das ist ja die größte Scheiße, die ich je geschrieben habe. Alles beschäftigte sich in dieser Zeit mit dem, was geschehen könnte.
Ja, natürlich.
Der Krieg war ganz nah.
Ja, ja.
Und das Ende war ganz nah. Und wir haben uns tatsächlich mit unserem Ende, wie wir da rausgehen aus dem Leben, beschäftigt. Weil das Gerücht, der Freitag wird der schwarze Freitag. Und Mr. Firestone, also den berühmten Reifenfritzen, ja, den haben sie aus dem Hotel, dem Habana Libre, wie das, glaube ich, so hieß es, aus dem 24. Stockwerk Fenster auf Beine und Arme gehoben und rausgeschmissen.
Oh Gott.
Und diese Bilder haben wir natürlich im Kopf gehabt.
Und wir hören jetzt Chan Chan aus dem Buena Vista Social Club. Ich bin heute zu Gast mit der Hörbarust bei Armin Müller-Stahl. Das Fliegen taucht immer wieder auf, wenn Sie gefragt werden in Interviews. Also immer wieder ist da diese Leidenschaft oder dieser Gedanke, ich zitiere jetzt sehr frei, Gott, möglicherweise Gott, könnte einen Fehler gemacht haben, den Menschen keine Flügel gegeben zu haben. Was verbinden Sie mit dem Fliegen? Was ist so schön daran? Es ist kalt und anstrengend, oder?
Nein, ich verbinde mit dem Fliegen, wenn ich also Tiere beobachte, die wirklich so segeln können wie eine Möwe, die sich im Winde treiben lassen, oder wenn ich im Pacific Palisades bin, die Adler dort sich durch Thermik hochwinden Und den Jammer, den ich immer spüre, im Träumen, in meinen Träumen kann ich fliegen, hin und wieder. Ich komme heimlich in Situationen, wo ich fliegen muss, wo ich verfolgt werde.
Also auch fliehen, Sie müssen fliehen und dann können Sie fliegen.
Und dann kann ich fliegen. Ich kann beim Fliehen fliegen. Und dann wache ich auf und denke mir, schade, ich würde es wirklich gerne können.
Und liegt das an der Aufsicht, die Sie dann haben, dass Sie alles von oben sehen können? Oder liegt es an, was ist das Reizvolle am Fliegen?
Das Reizvolle am Fliegen ist, wie ich mal gesagt habe, die Staatsmacht, ich habe das mal auch in einem Gedicht, es gibt ein Buch darüber, was ich geschrieben habe. Manchmal träumte er, könnte fliegen durch die Himmelsacht und er flöge wie ein Falke durch den Tag und durch die Nacht. Eines Tages konnte es wirklich und er flog hoch auf der Stadt und er segelt wie ein Falke durch den Tag und durch die Nacht. Alle Welt steht in den Himmel und die Staatsmacht sagt vorbei. Keiner darf wie ein Vogel fliegen, der im Pass ein Mensch noch sei. Heute fliegt er in den Wolken, denn ihn sucht die Polizei. Gestern war der Mond kurz dunkel, da flog wohl der Mann vorbei. Und das ist ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt. Und die Konstruktion des Menschen, das muss ja einen Grund haben, warum wir so konstruiert sind, nicht fliegen zu können. Es ist ja eine Einschränkung, die er uns mitgegeben hat. Es muss ja einen Grund haben. Er hat ja für alle, jede kleine Fruchtfliege kann fliegen. Sie kann also mehr als wir Menschen. Und ich denke mir, was hat er sich vorgestellt? Wir sollten also mit unseren Fähigkeiten, die er uns mitgegeben haben, das leisten können, was er uns mitgegeben hat, nämlich Verstand. Aber wir benutzen unseren Verstand nicht, wie wir sehen heute mit der Menschheit, die für mich manchmal erschreckend blöd ist. Also wenn ich sehe, was so geschieht, sie sind nicht, ich hoffe, dass ich in meinen Lebzeiten noch erlebe, dass dieser völlig sinnlose Krieg, der in der Ukraine geführt wird, dieses völlig sinnlose Morden noch zu meinen Lebzeiten zu Ende geht. Oder auch, was in Gaza geschieht, dass dieses völlig sinnlose Morden, und ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die es heute gibt, die den Zweiten Weltkrieg von A bis Z erleben mussten und überleben durften. Und ich durfte es zweimal geradezu ganz knapp überleben. Mein Vater, wie gesagt, in Schönberg.
Sie wären an dem Tag auch fast erschossen worden.
Und an dem Tag sollte ich auch erschossen werden. Ich hatte gerade eine Pistole vergraben. Und da stand ein Russe da mit seiner Kalaschnikow oder was er da hatte, Flinte, zielte auf mich. Und da hat mich ein polnischer Kriegsgefangener gerettet, ein großer Kerl in meiner Erinnerung, stellte sich vor den Russen und die haben sich ja verstanden. Und er hat ihm das Gewehr weggenommen. Da hatte hinten das P, Prisoner, das Zeichen auf der Schulter. Und er arbeitete auf diesem Gut und rief nur, abhauen, abhauen. Und ich bin um mein Leben gelaufen, weg. Und habe überlebt den ersten Mal. Also ich will nur sagen, auch da diese merkwürdigen Dinge und wenn ich dieses damals schon, dieses völlig sinnlose, ein Mann und kann bestimmen, was in der Welt geschieht, kann morden. Ein Mann wieder kann bestimmen, was. Und die Welt ist nicht in der Lage, diesen einen Mann aus dem Spiel zu nehmen. Dieser eine Mann bis zum heutigen Tage ist wieder dran. Also ich will nur sagen, es wiederholt sich. Es ist ja nicht nur Stalin, Putin. Es ist ja nicht nur...
Es sind viele, es sind autokratische Staatenlenker und Führer, die gewähren.
Und begleitet von diesen ganzen Hofschranzen, die das möglich machen.
Das ist es. Wo ist der Verstand? Dann kann es nicht der Verstand sein, den uns Gott oder welche große Macht auch immer mitgegeben hat. Dann kann es nicht der Verstand sein. Wir verhalten
der
uns ja
Verstand
auch so.
Der Verstand kann es auch sein. Denn ich meine, man kann das nicht einschränken. Sie sehen ja, was der Mensch auch in der Lage ist zu leisten. Das ist ja das Unglaubliche. Er kann ungeheuer viel leisten. Er könnte viel leisten. Wenn die Menschheit vernünftig wäre, das Wort Vernunft, es spielt eine viel zu seltene Rolle. Das habe ich neulich dem Steinmeier gesagt. Der hat mich gebeten, ein Bild von ihm zu malen. Das habe ich auch gemacht, was heute hängt, also im Abgeordnetenhaus. Da hängen die ganzen Berliner Ehrenbürger. Er gehört dazu. Und er kam zu mir und wollte von mir gemalt werden, was ich gerne gemacht habe. Er ist schwer zu malen, weil er hat eine Grundfreundlichkeit in seinem Gesicht, die man hinein projizieren muss. Und ich sagte, du bist ja auch ein Mann der Vernunft, aber du bist auch ein Mann, der vom lieben Gott glimpflich behandelt wurde. Du hast keine abstehenden Ohren, du hast kein Doppelkinn, du hast keinen schiefen Mund, du hast zwei Grüppchen in deinem Gesicht. Und die zeigen, dass du mit deinen Partnern oder mit deinen Leuten gerne sprichst. Du lachst gerne, du bist gerne mit denen zusammen. Aber du bist auch ein Mann der Vernunft. Und Vernunft ist etwas, was ganz selten geworden ist. Das wünschte ich dem Kreml. Und ich sagte, das war nicht immer so im Kreml. Es hat auch den Namen Vernunft gegeben, denn ich habe auch Gorbatschow gemalt. Und auf dessen Bild habe ich geschrieben, a Mensch, und darunter habe ich geschrieben, ihm verdanken wir so viel.
Ja, das stimmt.
Und das ist das, was die Menschheit auch in der Lage ist zu leisten.
Dann hören wir jetzt die Königskinder, das haben wir noch gar nicht gespielt. Darüber haben wir gesprochen, aber wir haben es noch nicht gespielt, also spielen wir es jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Mir gegenüber sitzt Armin Müller-Stahl. Wir sind bei ihm zu Hause an der Ostsee. Und wenn ich den Blick schweifen lasse, und wir sitzen jetzt hier in so einer Art Wintergarten, es ist sehr gemütlich hier. Es gibt viele Bilder, nicht alle werden von Ihnen sein, aber viele sind von Ihnen. Und ich durfte eben schon einen Blick in Ihr Atelier werfen. Würden Sie sagen, dass die Malerei aus der Schauspielerei hervorgegangen ist?
Es hängt für mich gewissermaßen zusammen, denn ich habe immer auch beim Drehen meine Kollegen gezeichnet oder das, was ich für wichtig halte, Haltungen gezeichnet, in das Drehbuch. Und das Drehbuch war dann für mich gleichzeitig eine Art Tagebuch.
Tagebuch, ja.
Wenn die Szene zu Ende war, gedreht war, konnte ich unter dem Gezeichneten, deswegen immer Zeichnung, der Zeichner ist für mich eine wichtige Voraussetzung, um malen zu können.
Ein Bleistift?
Bleistift oder Tinte oder was auch immer sie hatten. Was ich. Und unter diesen Zeichnungen sah ich den Drehtag. Ah, das war die Szene so und so. Das war ein gelungener Tag, es war ein nicht gelungener Tag. Es war ein sehr gespannter Tag. Das sehe ich drunter.
Wann sind oder waren Tage für Sie nicht gelungen? Sind Sie als Schauspieler, der zahlreiche Auszeichnungen hat und von vielen Menschen gelobt wird, sind Sie mit sich selbst oft streng ins Gericht gegangen?
Ja, da sind wir wieder beim Fliegen. Wenn ich nicht in der Szene geflogen bin. Es gibt Szenen, wenn Sie fliegen, das heißt, Sie haben die Freiheit bekommen. Während der Szene merken Sie, Sie sind stärker als das Drehbuch, Sie sind stärker als der Regisseur, stärker als der Kameramann, stärker als die Kollegen. Jetzt fliegen Sie. Es gibt den Moment, wo Sie nicht einzuholen sind. Sagen Sie, Moment, Ruhe, ich spiele, ich mache die Pausen, ich fühle es, wann es weitergeht. Das ist Fliegen. Immer wieder Fliegen ist sozusagen ein Thema, so oder so. Und wenn ich nicht geflogen bin, kann es Tage sein, die eben nicht gelungen sind. Hat Spannung gegeben und Sie merken, da haben Sie gerade den Text noch über die Runden bekommen und irgendwie waren Sie ein Kriechtier. Sie waren das Gegenteil vom Fliegen, ein Kriechtier.
Mit der Malerei sind Sie ja sehr autark. Sie sind nicht an ein Team gebunden, das heißt, Sie sind nicht abhängig. Sie sind aber auch nicht verantwortlich. Sie sind nicht verantwortlich dafür, dass die Szene im Kasten ist, dass alles gut funktioniert. Drehtage sind teure Tage und das ganze Team hängt von Ihnen ab, so wie Sie vom Team abhängen. Als jemand, der malt, sind Sie weitestgehend autark. Würden Sie das so sehen?
Na, Sie sind schon verantwortlich, wenn Sie ein Bild fertig haben wollen und irgendwann mal auf Ende einer Ausstellung kommt. Dann müssen Sie es verantworten. Also die Leute, die das kritisch angucken und sagen, schlecht, gefällt uns nicht. Aber ich habe mich immer bemüht in meinem Leben, die letzte Phase meines Lebens wollte ich den Kopf freimachen, weil Texte lernen, Texte schreiben, Bücher schreiben, haben immer mit dem Kopf zu tun. Und ich wollte den Kopf verlagern in den Bauch. Nämlich Malerei kommt viel mehr aus dem Bauch als dem Kopf. Sie denken viel weniger nach, sondern da sagt Ihnen ein Gefühl, das ist heute gut geworden, das ist richtig.
Ja.
Der Bauch arbeitet. Und ich habe das also, deswegen bin ich jetzt nicht mehr lesend. Meine Frau liest mir hin und wieder vor, was sie liest. Ich muss es nicht. Ich bin jetzt verantwortlich. Nur mein Bauch macht es.
Sie haben vorhin gesagt, wenn Robin Williams gemalt hätte, wäre ihm der Pinsel direkt aus der Stirn gekommen.
Ja.
Wo kommt denn Ihr Pinsel her? Kommt der aus dem Bauch?
Der kommt aus dem Bauch. Also ich mache erstmal eine Zeichnung, die kann noch Reste von Kopfarbeit sein. Muss eine Figur sein, die zumindest steht oder geht. Oder die Arme bewegt. Also die muss in sich greifbar sein, stimmen. Sie sehen sofort, hat es ein Dilettant gezeichnet oder hat es ein Profi gezeichnet. Das sehen Sie. Und danach kommt aber, was Sie mit dieser Figur machen, wenn Sie dann die Farben dazu nehmen. Weil die Farben sind irgendwie zuständig für Emotionen.
Gibt es eine Farbe, die, von der Sie sagen, auf die könnte ich keinesfalls verzichten? Und gibt es andererseits eine Farbe, bei der Sie merken, Sie tun sich schwer damit?
Nein, das gibt es für mich nicht, sondern für mich gibt es die Mischung von Farben. Wie möglich. Ich habe gerade gedacht, da gibt es einen Professor, einen Freund, der auch malt. Und irgendwie ganz unglücklich mit der Malerei, mit seiner Malerei, der Vater war auch Maler von ihm, ist, weil er kommt immer an und gibt mir doch mal Ratschläge, wie kann ich malen? Und ich sage dann, teile mal Folgendes, weil er, also ich möchte viele Farben, auch mal dicke Farben nehmen, die sollen übereinander gehen. Und da habe ich ihm gesagt am Telefon, nimm mal die Leinwand, die du hast, teile sie auf, zwei Drittel oben, schmiere oben hin blau, weiß, paar Tupfen gelb, paar Tupfen schwarz, das oben zwei Drittel und unten braun, grün, schwarz Tupfen und auch paar rote Tupfen. Und dann nimm nicht einen Pinsel, sondern nimm nur deine Hände und schmiere das zusammen. Und du wirst sehen, da oben entsteht dann irgendwie ein Himmel und unten entsteht etwas wie Boden. Und die Finger machen das auch nicht gerade, dann könnten irgendwelche Baumstümme sein, die da erklärbar. Das heißt, du trainierst dort den Zufall. Die Malerei macht mit dir. Der Zufall hat eine große Kraft und den musst du bedienen. Das habe ich dem also gesagt. Er hat mir dann geschrieben, er hat damit nichts anfangen können. Aber gut, das ist dann sein Problem.
Sein Pinsel kommt wahrscheinlich aus dem Kopf.
Ja.
Ja.
Und ich sagte, damit musst du dann leben. Dann musst du zugeben, dass du vielleicht nicht so begabt bist dafür.
Vielleicht, ich weiß gar nicht, ist es Begabung oder ist es vielleicht eine andere Art von, ist es eine andere Art von Kompensation oder wie auch immer man es nennen will. Sie haben mal über das Malen gesagt, sinngemäß, Sie würden sich den Knoten aus der Seele malen, in etwa. Und vielleicht machen das andere Menschen über den Umweg mit dem Kopf. Vielleicht müssen die den Kopf da einbeziehen, damit der Knoten aus der Seele kommt.
Naja, gut, den Kopf einzubeziehen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das sollte man generell auch tun, wenn man so arbeitet, wie ich gerade gesagt habe. Der Robin Williams, um ganz kurz nochmal auf den zurückzukommen, war ein Genie des Improvisierens. Also ich habe den Barry Levinson gefragt, wie hat er seine Texte gespielt? Das kann man doch gar nicht lernen, die Texte, die sich gegenseitig überlappen. Das ist alles, den haben wir mit dem Charlie Rose, in einem amerikanischen Charlie Rose, ein bekannter Fernsehmoderator in Amerika, ein berühmter. Und auch sympathischer. Jedenfalls, der war immer ernsthaft, Charlie Rose. Und mit Robin Williams saß der hat Tränen gelacht. Die konnten nicht weitersprechen, die haben nur gelacht. Also die ganze Szene verlacht, weil Robin Williams die alle unterhalten. Ich habe bei Barry Levinson seinen Geburtstag gefeiert, da war ich eingeladen nach Avalon, dem Film, denn ich spielte immerhin ja seinen Großvater in dem Film. Und da hat er improvisiert. Und da habe ich nur gemerkt, das kann man nicht aufschreiben. Und als wir Jakob der Lügner drehten, da waren stand Jakob, das ist seine Rolle gewesen, und keine Texte. Die Texte werden alle improvisiert. Die kamen aus weiß der Teufel. Eine Fähigkeit, die bei keinem anderen Schauspieler je erleben konnte, durfte. Bei ihm ja. Ich weiß nur, dass ich immer abends sagte, Abendbrot essen, ich komme zu dir, ich will neben dir sitzen.
Das glaube ich.
Ich wollte lachen. Also.
Das glaube ich. Ich meine, dass das in einem Gespräch mit Lars Eidinger mal war, der das ja auch gern, der ja auch ein Talent hat zur Improvisation und der für sich, das nenne ich jetzt oder das sage ich jetzt mit meinen Worten, auch gerne die Abende unterschiedlich stattfinden lässt. Das ist für ihn wichtig als Schauspieler, dass nicht immer genau dasselbe passiert. Man muss aber damit rechnen, dass die angespielten Kolleginnen und Kollegen damit überfordert sind. Eine Improvisation bedeutet ja auch, dass sie möglicherweise als seinen Mitspieler oder seine Mitspielerin ihren Einsatz gar nicht kriegen, gar nicht wissen, wohin galoppiert er denn jetzt?
Ja, ich kann da über Eidinger nichts sagen, weil ich ihn nie gesehen habe und ich höre nur, dass er überall immer auftaucht, ist dann da. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute zu viel in der Öffentlichkeit auftauchen. Vielleicht ist er wirklich so, aber jedenfalls Robin Williams ist er mit Sicherheit nicht. Denn dieses Talent ist...
Nein, man muss es gar nicht vergleichen. Lassen Sie uns nicht darüber reden, ob Lars Eidinger so ist, wie sein Image ist oder nicht. Ich denke schon, er ist ein sehr besonderer Mensch. Ich wollte nur darauf hinaus, dass diese Improvisation, die für mich als Laie, als Zuschauerin immer super klingt, wenn Sie mir das erzählen, aber wenn Sie Teil des Teams sind, kann das ja auch dazu führen, wenn ihr Kollege die ganze Zeit improvisiert, dann zwingt er Sie ja im Grunde auch zur Improvisation. Denn Sie haben Ihren Text, Sie haben Ihren Einsatz, oder?
Nein, das ist eine Frage, wissen Sie, von Begabung. Wie stellen Sie sich auf jemand ein? Ich habe wunderbar mit ihm gespielt. Ich habe nur gelernt, in meinem langen Leben, Schauspielerleben, 140 Filme, 25 Jahre Theater, da ist ja eine Menge zusammengekommen.
Ja.
Und wenn der eine viel macht, dann mache ich wenig. Und das ist das Geheimnis.
Da ist es wieder.
Ich habe dem Kollegen, der mir mal sagte, ich muss meine Hände benutzen, meine Füße benutzen, ich muss so spielen. Ich sagte, wunderbar, dann mache ich gar nichts. Du machst alles für mich mit. Je mehr du machst, desto weniger mache ich. Das ist eine Frage der Begabung, wie sie sich darauf einstellen. Und das ist nicht eine Frage, machst du viel, muss ich auch viel machen, was schlechte Schauspieler machen.
Yves Montand haben Sie sich ausgesucht mit A Paris.
Ja.
Warum dieses Lied? Was verbinden Sie damit?
Ja, ich war mit Yves Montand zusammen, 1961, mit Peter Ustinov. Wir waren da Freunde im Festival in Moskau. Und ich weiß, also die beiden waren schon für mich ein großes Erlebnis. Signoret und Yves Montand saßen zusammen. Yves Montand war scharf auf eine russische Kellnerin, ein hübsches Mädchen, guckte er immer und Signoret brachte ihn immer ins Gespräch rein, wenn die auftauchte, bis Ustinov das sah. Und als sie auftauchte, diese hübsche Kellnerin, nahm er sie in den Arm und ging zu Yves Montand. Non, 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 sagte er, das ist meine, sagte er. Und Signoret, das war also die erste Begegnung. Dann kam auf dem Kreml der schöne Auftritt, da saß die Furtseva, das war die Kulturministerin, Khrushchev im Kreml dort, und wir hatten unsere Auftritte. Yves Montand war kurz vor mir dran und er stellte sich auf die Bühne. Auf der Bühne saß die Tereshkova, zuständig für die auftretenden Schauspieler, und Juri Gagarin, zuständig für die auftretenden Schauspielerinnen. Und Yves Montand ging vor das Mikrofon und sang Ceci, bon, da, 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 di, di. Und der Kreml brach zusammen vor Begeisterung. Also du musst mal wissen, Yves Montand war ein großer Star in
Moskau. Natürlich.
Und danach kam ich ran und ich wusste, das ist hier ein Auftritt nur für Schauspieler. Ich hatte eine kleine russische Rede mir ausgedacht. Die habe ich vergessen und schnell gesagt, jetzt muss ich auch was spielen, und habe meinen russischen Vokabelschatz aufgezählt. Also fing an mit Nastrovje und Jabedniobezhnetsino, also was ich immer wusste, russisch. Und dann habe ich gesagt, Tschitschas, und dann kriegte ich nach jedem Wort Beifall, weil die merken, ich zähle meinen russischen Vokabelschatz. Und dann traten auch noch die Lorraine und die Taylor, glaube ich, auf. Und beide, eine kam von links und andere von rechts, und beide hatten die gleichen Kleider an.
Oh.
Die waren in Paris gewesen, und da hatte der Laurent oder wer auch immer die Kleider gemacht, hat gesagt, die treffen sich nie, die sparen mir Arbeit. Kriegt jeder die gleichen Kleider.
Oh.
Aber dass die für Moskau. Also es war ein Abend voller Überraschung. Und dann kam auch nur dieser eine russische Schauspieler, der spielte die Lorraine nach, wie die aufkam, also dort mit wackelndem Unterteil. Und der spielte sie auch nach mit wackelndem Unterteil, kam so auf die Bühne. Es war, der Kreml tobte. Also das hatten sie dort sicherlich noch nicht so erlebt. Das war Moskau und das war meine Begegnung mit Yves Montand.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
Lieber Herr Müller-Stahl, ich habe einen kleinen Gruß, den ich Ihnen mitbringe und vorspielen möchte.
Lieber Armin, ich sende dir aus Berlin. Ich bin gerade im Konzerthaus und habe einen Auftritt mit Daniel Hope. Ich sende dir ganz herzliche Grüße und eine ganz feste Umarmung. Und ich freue mich so, dass ich wenigstens auf diesem Weg dir einen kleinen Gruß senden kann. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns sehr, sehr bald auch wiedersehen. Wir hatten so einen schönen Abend in Hamburg gemeinsam. Wir hatten überhaupt so schöne Auftritte, Abende, Filme, die wir gemeinsam machen durften. Voller Ehrfurcht denke ich wirklich daran zurück, als wir die Buddenbrooks gedreht haben und ich so viel von dir lernen durfte. Und wie schön, dass wir seither eine kleine Art von Freundschaft aufrechthalten. Du mit deiner wunderbaren Frau und Heiko und mich. Ich wünsche dir ein unterhaltsames Gespräch mit Bettina. Ich kenne sie auch gut und ich weiß, ihr werdet euch verstehen. Sie ist ein einfühlsamer Mensch und am liebsten wäre ich natürlich neben euch, aber so hat ja jeder seine Arbeit zu machen. Und auf ganz, ganz bald, ich drücke dich. Das ist die Iris.
Iris Berm.
Iris Berm. Ja, das ist sehr nett. Das ist sehr nett und ich mag sie nicht nur als Schauspielerin, als Mensch besonders, Und wir sind wirklich, ich liebe sie, geradezu eng befreundet. Und ich habe auch mein Band, die jüdischen Porträts, geschenkt und geschickt. Also, liebe Iris, danke dir für die lieben, herzlichen Worte. Und mir geht es wie dir. Ich mag dich sehr gerne.
Gut. Ja, schön. Dann gucke ich mal, was Sie sich noch ausgesucht haben an Musik. Wolf Biermann, warte nicht auf bessere Zeiten. Wir hören das Lied und danach ordnen wir es ein, wenn Sie einverstanden sind.
Ja.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut, aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut.
Radio 1, die Hörbar Rust. Heute bin ich zu Gast bei Armin Müller-Stahl. Vielleicht haben Sie diese Sendung als Radiosendung von Anfang an gehört, vielleicht auch als Podcast. Also als Podcast, dann wissen Sie ja, Sie können sich jede Art von Gespräch immer und immer wieder anhören. Zum Beispiel mit René Polesch, mit Charlie Hübner, mit Carmen Mayer, Antoni, Adriana Alteras, Dirk von Lozo, Josef Harder, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Senta Berger, Iris Berben und vielen anderen mehr. Armin Müller-Stahl, in der DDR sehr erfolgreich gefeiert mit eigenen Fernsehshows, mit zahlreichen Produktionen. Sie waren auch, wenn ich das richtig interpretiere, sowas wie der DDR-Bond, dieses das unsichtbare Visier. War das so eine Art Bond, James Bond? Adaption? Würden Sie so weit gehen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Das war ja eigentlich ein Stasi-Mann, aber ich habe daraus eine Abenteuerfigur machen dürfen. Ich hatte vorher gerade den Nationalpreis bekommen, der gab mir etwas Freiheiten, selbst zu erfinden. Aber mein Bruch mit der DDR war 75, als ich dieses Visier ablehnte, weiter zu spielen, weil es immer politischer wurde und dümmer. Und 1976 kam der Biermann dazu und da schrieb ich meinen verordneten Sonntag.
Ganz kurz, Moment, der Biermann kam dazu, das bedeutet, um das auch nochmal zusammenzufassen, mit vielen anderen Kulturschaffenden unterschrieben Sie einen Protestbrief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Daraufhin wurden Sie und andere Kolleginnen und Kollegen künstlerisch auf Eis gelegt, so kann man es vielleicht charmant formulieren. Sie hatten kaum noch Aufträge.
Nicht kaum noch, hatte gar keine mehr.
Gar keine mehr.
Und da schrieb ich mein Buch Verordneter Sonntag.
Eine Autobiografie?
Mir wurde der Sonntag verordnet. Immer jeden Tag Sonntag.
Jeden Tag Sonntag. So ein Buch, von dem Sie doch eigentlich wissen mussten, dass Sie das niemals veröffentlichen dürfen.
Im Gegenteil, das hatte sogar ein Stasi-Mann, wie ich hinterher erfuhr, von seiner Sekretärin abgeschrieben. Ich hätte die meine schriftlichen Seiten zum Teil mit Hand geschrieben, zum Teil mit Schreibmaschine geschrieben. Also jedenfalls, dort wurde es abgedruckt und hinterher erfuhr ich dann, dass er für die Stasi arbeitete. Das wusste ich aber nicht. Also es war schon eine sehr prekäre Situation. Und dann kam Biermann dazu, die Unterschrift, wie gesagt, mein Leben in der DDR war da zu Ende.
Armin Müller-Stahl gehört zu den wenigen deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, die es jenseits des großen Teichs, wie es immer heißt, geschafft haben. Daran messen sich Schauspielerinnen und Schauspieler oft und es ist offenbar wahnsinnig schwierig. Sie haben das hinbekommen. Sie sind sogar mit ihrer Frau und ihrem Sohn Christian amerikanische Staatsbürger. Sie haben die doppelte Staatsbürgerschaft, glaube ich. Sie haben gewählt. Ich weiß, dass Sie
kein
Trump-Wähler sind, Gott sei Dank, ja. Sie haben dort sehr lange gelebt und es gibt da immer noch ein Haus. Was unterscheidet das Leben dort am meisten vom Leben hier, unabhängig von der Arbeit?
Unterscheidet am meisten die Freundlichkeit. Die Möglichkeit, mit den Freunden oder den Leuten, die mir die Nachbarn, die sind unsere Freunde geworden. Als ich eine Ausstellung in Palm Springs hatte, sind die Nachbarn mitgekommen. Das sind 2,5 Stunden eine Reise hin mit dem Auto. Dann haben sie ein Hotel genommen. Am nächsten Tag lief ein Film von mir dort. Das haben die mitgefeiert. Also ich will nur sagen, es ist die Freundlichkeit, die Weite des Landes. Man kann nicht von der Ost bis zur West. Jo, mein Kleiner, du bist so lieb. Du bist so lieb. Du bist der Schatz. Dich wünschte ich, dass alle Deutschen so wären wie du.
Er spricht über meinen Hund. Das würde ich nur ganz, also klein und weiß.
Ja, also.
Aber sehr freundlich.
Du bist ganz goldig. Ganz goldig.
Ja, mein Hund. Es ist die Weite des Landes, es wird das Wetter sein, es ist die Freundlichkeit.
Ja, aber Sie können nicht auch neidisch, dieser Begriff Neid, der ja in Deutschland wirklich eine große Rolle spielt, Sie können nicht von der Ost- bis zur Westküste neidisch sein. Das ist, ich habe das mal so gezeichnet in der DDR, wenn man sich umdrehte, mussten sich immer gleich welche mit umdrehen, so eng war es. Wenn man sich hier umdrehte, in der Bundesrepublik, dann mussten sich einige mitdrehen. In Amerika können sich drehen, wie sie wollen. Es merkt keiner. Es gibt diesen Begriff Neid nicht. Ich habe das nie gehört, dass ein Regisseur gesagt hätte, Barry Levinson zum Beispiel, also der, nee. Das, was ich hier in Deutschland immer gehört habe, wenn ich auch über Kollegen sprach, ich sehe, wir haben bewundert in der DDR die Westschauspieler. Die sind in der westlichen Welt, die können alles erreichen, die können das machen. Und dann bin ich hierher gekommen, habe mit einem berühmten Schauspieler gedreht und der hing.
Also er hat seinen Text vergessen.
Und dann Text vergessen. Und dann drehten wir nochmal, hing er wieder. Und dann kam er zu mir und sagte, naja, ihr seid ja auch viel besser ausgebildet in der DDR. Ich sagte, ich bin gar nicht ausgebildet. Ich bin runtergeflogen aus der Schauspielschule nach einem Jahr.
Wegen mangelnder Begabung.
Und daraufhin sagte ich nur, ich kann dir nur einen Ratschlag geben. Lerne den Text, dann bist du genauso ausgebildet wie ich. Dann stehst du über den Texten. Also ich will nur sagen, das war diese Enge, die wir in Deutschland spüren, die ich immer noch spüre. Nicht meine Freunde, die ich habe, die ich auch liebe, die ich zu einem großen Kontakt habe, ist ja auch die Sprache, die mich hergebracht hat. Denn ich spreche ja Englisch mit diesem riesen Akzent. Und ich habe zwar mein Geld verdient, da und gerne, und ich wurde immer genommen. Mhm. Und bis zum Schluss, ich sehe, was der Christopher Plummer mir, der wollte mich haben. Das sind Angebote, die ja bis zum heutigen Tage kommen. Die wollen mich haben.
Sie haben viele Angebote, Sie bekommen viele Angebote, aber Sie haben einen Haken gemacht hinter die Schauspielerei.
Ich habe einen Haken gemacht. Ja. Ich habe konsequent, ich habe hier auch in Deutschland abgesagt, die Schwarzwaldklinik und den Alten. Also das waren Dinge, was in Deutschland nie verstanden wurde.
Wir spielen jetzt Somewhere von Barbara Streisand aus der West Side Story.
Ja.
Haben Sie sie mal kennengelernt?
Ja.
Barbara Streisand?
Ja.
Okay, dann hören wir uns die Geschichte danach an, bitte. Armin Müller-Stahl ist heute zu Gast in der Hörbarust. Wann und wie haben Sie Barbara Streisand kennengelernt?
Es war die Premiere. Irwin Linkler musste mich ja erst mal mit der Hilfe von Roland Regen. Die Filmproduzenten sind ja da alle untereinander befreundet. Und plötzlich wird da die große Amerika so klein wie die DDR. der musste überhaupt kriegen durch Ronald Reagan, dass ich eine Arbeitsgenehmigung.
Ach, Ronald Reagan?
Ja, dann, die haben mich deswegen nicht gewollt in Amerika, weil ich hier ein unartiger Bürger war in der DDR. Und die haben gedacht, der kann ja da auch unartig werden. Und dann hatte, wie gesagt, durch Ronald Reagan erreicht, dass ich drehen konnte. Dann haben wir Musicbox gedreht. Und der Film hat unglaublich eingeschlagen. Dann war die Party, die wir nach dem Film hatten. Und da war Gott und die Welt in dem Hause, in dem großen Hause von Irving Winkler, dem, der die ganzen Robert De Niro-Filme gemacht hatte, eingeladen. Und Barbara Streisand war da. Und die wollte unbedingt mit mir sprechen. Da stand diese kleine Person vor mir und wollte alles wissen. Da war die richtig. Die hat die Rolle, diese fiesen Kerl, den ich da spiele, da spiele ich ja wirklich einen gemeinen Kerl. Das war der Grund, warum ich dann meinen Film da über Hitler machen wollte.
Oh, hier wird mir jetzt gerade ein Bild gezeigt.
Was ist das?
Ah, ein Foto. The Great Life aus dem Hollywood Reporter von 1989. Da trägt sie eine Ray-Ban. Ach, wie toll. Jessica Lange und Christian und Sie, Mensch, toll, Gabi, vielen Dank. Sie, das ist das Tolle.
Nein, Gabi, oh. Ich habe eine Frau, die ist
wunderbar. Sie haben eine tolle Frau.
Ja.
Die, aber ja. Da muss ich Ihnen auch gleich noch eine Frage stellen. Aber zurück zu Barbara Streisand vielleicht.
Wir sind seit 68 kennen wir uns. Ja, und gar nicht, wir haben uns unterhalten, wir haben uns später noch mal woanders getroffen, im Restaurant. Und es war sehr herzlich und meine Agentur wollte unbedingt, dass ich einen Film mit ihr drehe. Und sie drehte da einen Film und das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht, weil es war für mich wie, na, also ich habe sie genauso begeistert gehört wie sie wahrscheinlich. Und
warum haben Sie gezögert?
Ich wollte lieber andere Filme machen. Ich sagte, das wird jetzt Soap-Opera für mich in der Vorstellung, weil sie hat natürlich den großen Namen, kann einen Film machen. Also irgendwas sträubte sich in mir. Ich kann es nicht genau erklären. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es was geworden wäre, denn die Agentur wollte es nur. Die wollten mich da zusammenbringen. Aber ich weiß, Musicbook hat sie offensichtlich fasziniert.
Wir laufen so ein bisschen mit unserem Gespräch ins Finale ein. Ich würde Sie gerne mit einem Zitat konfrontieren aus der Zeit. Es liegt schon ein bisschen zurück. Sie haben gesagt, ich hatte einfach Angst vor dem Scheitern. Aus mir hätte so leicht eine tragische Figur werden können. Im Osten früher einmal erfolgreich, aber im Westen hat er es nicht geschafft. Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt. Wenn ich schon hier bin, muss ich ja was machen. Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich ein sehr gehetztes Leben geführt habe. Ist das ein Zitat, mit dem Sie noch d'accord sind?
Das ist für mich ganz lustig zu hören. Das ist so weit weg, aber es stimmt. Das hatte uns die DDR-Regierung immer eingeredet, dass ihr es im Westen nicht schafft. Und es gab ja auch viele Kollegen, die es nicht geschafft haben. Die sind rübergekommen, da gibt es viele, die sind verschwunden. Die waren gut, weg. Nie wieder gehört. Und ich hatte gedacht, am Ende werde ich die zweite Geige in einem Café spielen. Oder sowas. Aber gleichzeitig war in mir auch der Wille, aufzustehen, falls das passieren sollte, und das zu machen, was ich für richtig halte. Und dann habe ich mich doch für kräftig genug gehalten. Und als ich dann rüberkam, stellte ich fest, dass die Filmleute, wie der Schilling, seinen Beruf gar nicht richtig kann. Und dass die in der DDR viel professioneller waren. Die Filmleute waren professioneller. Die konnten ihr Handwerk alle aus dem FF. Und das waren alles Laien plötzlich. Und Achternbusch, mit dem ich drehte, das war für mich Dilettantentruppe.
Naja, Achternbusch war aber ja nun auch wirklich jemand, der auch viel, wie soll ich sagen, wie so ein Liebhaberwert hatte, wenn man so will. Sehr improvisiert, sehr ungewöhnlich, sehr unkonventionell.
Ja, aber anschließend, jetzt würde ich ihn wieder in die erste Reihe stellen wollen, denn mir sind die Frechen da lieber als die Artigen.
Okay, und, ja, das glaube ich. Aber ich will auf das gehetzte Leben zurück.
Ja, aber das waren dann Erkenntnisse, die ich hatte. Und auch Fassbinder. Fassbinder ist eine große Figur, viel begabter als der Besson, fand ich.
Den mochten Sie aber auch überhaupt gar nicht, Bilder? Oder? Den mochten Sie nicht, den Besson.
Nein, der kriegte einen Flitz. Als der rüberkam an die Volksbühne, wurde er Intendant. Und wir haben die erste Rolle wunderbar gearbeitet. Da spielte ich den Orpheus. In dieser Zeit spielte ich alle großen Rollen dort in der Volksbühne. Ja. Spielte den Orpheus und da hatte den Regisseur rausgeschmissen, der hieß Pinska damals, und machte die Inszenierung selbst. Und da kam er noch an und sagte, was willst du denn mal spielen? Ich sagte, Hamlet oder Richard III. Würde ich gerne spielen. Können wir morgen anfangen? Ich bin vorbereitet. Und natürlich hat er mir übel genommen? Ich wusste nicht genau was. Ich glaube, er hat mir übel genommen, dass ich der einzige Schauspieler war in der Volksbühne, der auch beim Film Erfolg hatte.
Wahrscheinlich, ja.
Und jedenfalls versuchte er mich runterzudrücken. Und bis ich ihm gesagt habe, du kannst mich mal Götz von Berlichen. Und habe das Drehbuch ihm hingeschmissen, bin runtergegangen und habe meine Garderobe leer gemacht. Und nach 25 Jahren bin in mein Auto gestiegen und war froh, dass keine Kollegen mich verabschiedet hatten. Nur mein Garderobier, der hatte Tränen in den Augen. Der sagte, Mensch, du hattest hier doch Erfolge. Hast du dir das überlegt? Geh doch nicht. Ich sagte, ich gehe. Ich setze mich ins Auto, bin weggefahren.
Okay.
Adios, buenas gracias, das war's.
25 Jahre, ja. Apropos Abschied. Ich verabschiede mich jetzt auch gleich von Ihnen. Es war sehr freundlich, dass Sie mich hier empfangen haben in Ihrem Haus. Wenn Sie so auf die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre schauen, was wünschen Sie sich? Haben Sie Pläne? Wie könnte das Leben jetzt in den nächsten 5 Jahren so weitergehen?
Meine Pläne sind nicht meine Pläne, sind Wünsche. Ich wünsche mir erstmal, dass diese völlig sinnlose Mörderei aufhört. Sowohl im Nahen Osten wie in der Ukraine, besonders in der Ukraine, wünschte mir, dass wir eine Lösung finden, dass diese Autokratien, wo Einzelfiguren bestimmen, wie das Leben weitergehen soll und darf. Wir dürfen töten oder wir dürfen, dass das aufhört. Das sind Wünsche. Naja, 5 Jahre, glaube ich, werde ich hier nicht mehr erleben dürfen. Da bin ich wahrscheinlich beim lieben Gott, den ich dann erst wirklich begegnen darf. Ich glaube nicht da an ein großes Weiterleben. Also ich bin nicht wie die Erika Mann, die mir mal sagte, ich sagte, wie stellst du das vor da im Jenseits? Ach, weißt du, sagte, ich bin offen für alles. Aber ich bin nur mit einem schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Das sind meine Gedanken. Die sind schneller oben als die Lichtgeschwindigkeiten. Und da habe ich ja recht gegeben. Meine Gedanken sind sowohl oben wie unten. Ich stelle mir da gar nichts vor. Wir werden Erde. Ich saß neulich mal zusammen mit einer alten Frau, der Mutter von Mese, dem Maler Mese.
Jonathan Mese. Mhm.
Und die sagte mir plötzlich, wir saßen da beim Essen zusammen, eingeladen. Ich habe so Sehnsucht, Erde zu werden.
Ach, schön, was für ein Satz.
Ja, darauf sagte ich, so weit bin ich nicht.
Oh.
So weit bin ich nicht, aber ja, So wird es sein. Wir werden Erde und ich habe es mal gesagt, wenn ich Glück habe, dann wächst ein Stiefmütterchen auf mir.
Warum ausgerechnet ein Stiefmütterchen?
Na, ich habe es noch anders. Es ist ein Gedicht. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist, klingt so schön.
Stiefmütterchen sind eigentlich sehr schöne Blumen. Sie haben nur so ein schlechtes Image. Ne? Man denkt, dass, wenn man sich anschaut, sie sehen ein bisschen aus wie Orchideen. Aber es sind nur Stiefmütterchen.
Nein, ich weiß auch nicht, warum ich es gesagt habe. Aber schön, dass Sie mich fragen. Ich muss darüber nachdenken.
Also ich danke Ihnen recht herzlich. Und,
ich weiß nicht, was Sie mit diesem ganzen Gequatsche jetzt anfangen wollen. Können Sie das aber anfangen?
Ich denke schon. Wir haben vor allem noch ein Lied zum Abschied. Und das ist von Schostakowitsch, T42.
Oh ja.
Wollen Sie dazu noch was sagen?
Ja, na, Schostakowitsch hat mich sehr berührt. Das Leben von ihm, nicht nur, dass ich ihn gemalt habe, mehrmals, sondern dieser Mann, der von Stalin getrieben wurde, der nachts mit Mantel ins Bett ging, weil er fürchtete, abgeholt zu werden. Das Leben als Zufall, der gehetzt war und sich ausschlüchte. So, was für ein genialer Musiker das war. T42, da ist er geflüchtet in diese bekannte Musik. Er war immer auf der Flucht. Und man hörte seinen Rückgrat brechen in Amerika, als er sagen musste, auf Wunsch der Sowjetunion, dass Bartok und Strawinsky dekadente, formalistische Musiker waren, die volksfeindliche Musik machen. Da hörte man seinen Rückgrat brechen.
Wir hören jetzt T42. Dmitri Schostakowitsch, vielen herzlichen Dank, Herr Müller-Stahl. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.